Herzlich willkommen zu Follow the White Rabbit, dem Link11 IT Security Podcast. Wir entführen euch in den digitalen Kaninchenbau der Cybersecurity. In unserem Podcast geht es um mehr als nur um Bits und Bytes. Wir tauchen ein in Themen wie Netzwerksicherheit, Webschutz und Performance, über Angriffsarten und deren Abwehr mit Automatisierung und künstlicher Intelligenz, bis hin zu regulatorischen Auswirkungen auf Unternehmen, Plattformen und Behörden. Aktuell, fundiert und persönlich. Also lasst euch mitnehmen auf eine spannende Reise, um die gar nicht so dunkle Welt der Cybersecurity zu entdecken. Bleibt dran und viel Spaß beim Zuhören.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the White Rabbit, dem Link11 IT Security Podcast. Mein Name ist Lisa Fröhlich und ich bin Unternehmenssprecherin bei Link11. Ich freue mich, dass ihr heute bei unserer dritten Bonusfolge mit dabei seid und mich in den digitalen Kaninchenbau begleitet. Heute steht ein sicherheitsrelevantes Thema der etwas anderen Sorte auf dem Plan und mit meinem heutigen Gast Florian Frisse, Partner und Rechtsanwalt bei Schalast, spreche ich über die NIS-2-Richtlinie, also das Update der Network and Information Security Directive, die am 16. Januar 2023 schon in Kraft getreten ist und eigentlich bis zum 17. Oktober 2024, also knapp in ein paar Tagen oder in nationales Recht umgesetzt sein sollte. Florians Schwerpunkt liegt im Bereich des IT- und Urheberrechts und deshalb ist er der ideale Counterpart für die heutige Folge. Vielen Dank, Florian, dass du dir die Zeit nimmst und unseren Hörerinnen und Hörern einen fundierten Einblick zur NIS-2-Richtlinie gibst. Doch bevor wir beide jetzt uns in den Regulierungsdschungel begeben, stell dich doch bitte unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Ja, Lisa, vielen Dank dafür, dass ich heute hier dabei sein darf. Ja, wie gesagt, Florian Friss ist mein Name. Ich bin, glaube ich, seit 17 oder 18 Jahren als Anwalt tätig im Bereich Urheber- und eben IT-Recht. Dort schwerpunktmäßig auch im Bereich Informationssicherheit und damit eigentlich prädestiniert für den Bereich NIS-2, weil das so ein bisschen zu meinem nicht täglichen, aber doch fast täglichen Handwerkszeug gehört, das Thema Informationssicherheit. Und entsprechend bin ich auch dafür qualifiziert als ISMS-Officer, was vielleicht einige Zuhörer auch was sagen wird. Genau.
ISMS ist kurz für die, die es nicht wissen.
Information Security Management System.
Ah ja, genau, weil das, wir sprechen immer schön in Abkürzungen.
Ja, ich weiß.
Man ist da so total drin in seinem eigenen Tunnel, aber ich versuche immer die Abkürzungen zumindest einmal zu erklären. Jetzt hast du ja schon gesagt, es geht quasi um Informationssicherheit und das Management von Informationssicherheit. Und ja, wie wir alle wissen und ja hier im Podcast auch schon zu Genüge thematisiert wurde, ist es einfach, was die Bedrohungslandschaft angeht, da draußen richtig wild. Also laut dem aktuellen X-Force Threat Intelligence Index von IBM verzeichnete Europa im Jahr 2023 mit einem Drittel aller Vorfälle weltweit die meisten Cyberangriffe. Und dabei zeigt der Bericht auch, dass 74%, also quasi 3/4 der Cyberangriffe in der EU auf die kritische Infrastruktur abzielten, was natürlich einen Anstieg bedeutet, aber auch zeigt, wie verwundbar dieser Sektor ist. Und wir wissen alle, Cybersicherheit ist kein isolierter Bereich, sondern betrifft alle Aspekte eines Unternehmens. Und genau da setzt ja die NIS-2-Richtlinie, über die wir jetzt gleich sprechen, an. Und die erfordert von Unternehmen und insbesondere von Kritisbetreibern eine ganzheitliche Sicherheitsstrategie, die eben technische, organisatorische und auch menschliche Faktoren mit berücksichtigt. Doch vielleicht kannst du uns mal erzählen, was genau die NIS-2-Richtlinie überhaupt bedeutet und warum sie für die Sicherheit und die Cybersicherheit oder die Stärkung der Cybersicherheit für Unternehmen so wichtig ist.
Ja, gerne. Ja, die NIS-2-Richtlinie, der Name sagt schon so ein bisschen, es gab eine oder gibt eine NIS-1-Richtlinie, ist sozusagen eine Weiterentwicklung gegenüber der Vorgängerversion der NIS-1-Richtlinie. Und man hat auf EU-Ebene halt festgestellt, das Thema Cybersicherheit war bisher zwar von der EU ein bisschen vorgegeben, aber doch sehr stark den nationalen Gesetzgebern die Umsetzung überlassen. Und auch die Sektoren waren relativ eingeschränkt. Und das wollte der Gesetzgeber auf EU-Ebene doch etwas mehr fokussieren auf sich, dass halt die in der EU einheitliche Sicherheitsstandards gelten sollen. Deswegen wurde ein neuer Rahmen, eine neue Richtlinie geschaffen, um eben ein einheitliches Rahmenwerk zu schaffen und gleichzeitig eben auch deutlich zu erweitern. Man hat halt festgestellt in den letzten Jahren, dass eben nicht nur diese klassischen kritischen Infrastrukturen, die man schon kannte, sondern eben auch weitere Leistungen oder Dienstleistungssektoren zuzählen. Das hat auch jeder mitbekommen, eher ungern an die Corona-Zeit, was auf einmal angeblich kritisch war, nicht kritisch war. Wir Anwälte haben uns auch auf einmal als kritische Infrastruktur gesehen, damit wir zur Impfung durchbekommen haben. Und das hat der Gesetzgeber auch gesehen. Deswegen, dass wirklich Dienstleistungen wichtig sind für die tägliche Daseinsvorsorge, die man so gar nicht kennt, gar nicht im Fokus hat und im Blick hat. Aber wenn sie auf einmal fehlt, auch ein ganz kleines Baustein, auf einmal sagt man, oh, da bricht ein Riesen, kommen da ja wahrscheinlich später zu Lieferketten zusammen. Mhm. Und die Bevölkerung der EU steht auf einmal ohne Dienstleistungen, ohne Waren, ohne Sicherheitssysteme da, Gesundheitssysteme und sonstige Dinge. Und das sollte halt oder wird dieser NIS-2-Richtlinie deutlich erweitert halt. Mhm. Im Internet oder auch von diversen Behörden wird kolportiert, angeblich sind 29.500 Unternehmen, das ist diese berühmte Zahl, die immer zu lesen ist und zu hören ist.
Ja, ja.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ob das ist. Ich habe das Gefühl, die Größenordnung kann gut stimmen, aber ob das jetzt wirklich 29.500 sind oder 32.000 oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Es ist eine große Zahl Unternehmen, die davon betroffen sein wird und ist.
Naja, das heißt aber auch, und das ist ja für viele Unternehmen auch die große Herausforderung, also es ist klar, dass NIS2 eigentlich quasi in Kürze auch in nationales Recht umgesetzt werden sollte. Das ist in Deutschland noch nicht der Fall. Es gibt Pläne des Ministeriums, dass die NIS2 wohl im März 2025 kommen könnte. Wir wissen es alle nicht so genau. Natürlich ist Europa, wie du schon gesagt hast, daran interessiert, das Ganze zu vereinheitlichen, damit eben auch eine einheitliche Sicherheitsstrategie gefahren wird und Cybersicherheit im Grunde als eines der großen Unternehmensrisiken ja auch betrachtet wird, weil oft war es ja in der Vergangenheit noch so, dass Cybersicherheit vielleicht so ein Teilbereich war, der vielleicht bei dem einen oder anderen Unternehmen gar nicht in diese große Risikoanalyse mit reingespielt hat. Und du hast es angesprochen, in Zukunft sind knapp 30.000 Unternehmen davon betroffen. Und aktuell gibt es ja in Deutschland kritische Infrastrukturbetreiber von um die 4.000 bis 5.000, wenn ich mich nicht irre. Also es ist da schon auch so, dass die Betroffenheit schon um einiges steigt. Aber wie du gesagt hast, und das denke ich eben auch, dass NIS2 ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, um die vor allem Widerstandsfähigkeit der digitalen Infrastruktur zu stärken. Und das haben wir ja während Corona ganz deutlich gesehen. Also wie du schon gesagt hast, es sind plötzlich Dinge aufgefallen, die uns vorher vielleicht gar nicht so klar waren. Und dann hat sich natürlich mit der, wie ich sie immer nenne, Turbodigitalisierung auch die Angriffsfläche unfassbar vergrößert. Also ich meine, wenn natürlich 2/3 der Bevölkerung plötzlich im Homeoffice arbeitet, dann biete ich natürlich auch Angriffsflächen, die vorher ja gar nicht existent waren. Und noch immer arbeiten ja viele Menschen in Teilen auch von zu Hause. Und die kritische Infrastruktur oder die Sektoren, die kritische Infrastruktur ausmachen, da sind natürlich, wie du auch gesagt hast, neue Unternehmen dazugekommen. Da können wir ja vielleicht später nochmal drauf zurückkommen. Jetzt ist es natürlich so, dass die Risikoanalyse das Herzstück von oder eines der Herzstücke von NIS2 ist. Wenn ich jetzt Kritisbetreiber wäre, wie würde ich quasi die NIS2-Richtlinie denn konkret in meinem Unternehmen umsetzen? Gibt es da Forderungen oder Punkte, wo du sagst, das sind die, weiß ich nicht, Top 5, die Unternehmen in jedem Fall eins nach dem anderen abarbeiten müssen, damit sie die NIS2-Richtlinie umsetzen und entsprechend konform sind?
Ja, es gibt natürlich jetzt sozusagen kein für jedes Unternehmen sozusagen die perfekte Lösung, sondern weil kein Unternehmen ja auch jetzt von neu geplant wird. Die IT-Infrastruktur vom Reißbrett, sondern ein Unternehmen existiert seit 50, 100 Jahren und hat so wie sie ist nun mal einfach mit allen ihren Stärken und Schwächen. Und damit muss man einfach umgehen, Punkt. Das ist der Fakt einfach. Man kann nicht sagen, okay, das ist das und das. Geht auch nicht darum, jetzt zu fragen, wer hat vielleicht in der Vergangenheit irgendwelche Fehler gemacht, so dieses Fingerpointing, dass irgendwie kein Geld da war für die IT-Infrastruktur oder der IT-Security-Officer sagte, ich habe es schon immer gesagt, das Thema ist tief unter Licht, das kommt ja auch dann immer so gerne, das hören wir dann immer. Das wird in der Kommunikation auch schnell dann ganz schwierig, dann auf einmal, wer auf einmal für vielleicht Fehler an Gänsefüßen verantwortlich ist. Und das muss man auch sehr sensibel mit den Unternehmen umgehen, weil es dann auch schnell auch an das Herzstück mancher Unternehmen rüttelt, wenn man dann von außen kommt und sagt, oh, hier ist aber doch einiges im Argen. Darum geht es überhaupt gar nicht, sondern es geht auch um tatsächlich eine systematische Herangehensweise sozusagen zu finden, wie ich mit meiner Infrastruktur, die einfach nur mal da ist, meine Prozesse, meine Systeme umzugehen. Und es sind immer diese berühmten 5 Schritte tatsächlich, glaube ich, egal was es gibt, aus dem Management-System sind immer gerne 5 Schritte. Ich muss als erstes tatsächlich diese Ist-Analyse, Risikoanalyse und Bewertung durchführen. Wo stehe ich eigentlich? Was habe ich da? Ich muss also wirklich mit Stift und Papier, um jetzt in der digitalen Version durchs Unternehmen gehen, um mal die ganzen Prozesse tatsächlich mal aufzuschreiben. Was habe ich überhaupt? Und ich begleite auch Unternehmen bei uns in der Kanzlei, kümmere ich mich im Bereich Transaktionsgeschäft, auch für den Bereich IT bin ich ja natürlich da zuständig. Und da merkt man auf einmal, wenn man so ein Unternehmen durchleuchtet, was auf einmal doch alles auftaucht, wo vorher alle von behauptet haben, dass es garantiert nicht gibt. Aber wenn man den berühmten Stein umdreht, kommt dann immer wieder mehr zuvor als nicht. Und dann ein schönes Beispiel, was ganz aktuell ist, Thema aktuelle Software. Da hat das Unternehmen behauptet, ja, unsere Software ist alles aktuell. Und dann ein kurzes Blick in die Liste aus der Buchhaltung, was eigentlich an Assets sozusagen dort verzeichnet ist. Da kommt man feststellen, okay, also eure Software ist definitiv outdated, aber ihr scheint die immer noch zu benutzen. Einfach, ne? Weil sie stand Abschreibungsobjekt aber immer noch drin und ja, die setzen irgendwo noch ganz hinten rechts in der Ecke ein. Also das sind so Sachen.
Genau. Da hinten rechts in der Ecke, wo dann der Hacker um die Ecke so kommt und reinkommt.
Ja, es war tatsächlich so. Und also, oh ja, das haben wir total vergessen. Das gibt es auch noch tatsächlich. Also
das, ja, das liegt, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, das liegt ja auch daran, dass gerade IT-Infrastrukturen, die sind ja organisch gewachsen. Und das ist natürlich gerade, ich stelle mir das natürlich auch bildlich vor, wie du schon sagst, wir sind da nicht mehr auf einer grünen Wiese und wir können auch bei Bestandsunternehmen nicht mehr auf die grüne Wiese zurück. Und selbst bei Startups ist es ja so, dass die vielleicht in erster Linie mal versuchen, ihr Business ins Laufen zu bringen und jetzt nicht über eine fancy IT, geschweige denn eine fancy IT-Sicherheitsstruktur nachdenken. Also von daher wundert mich das nicht, dass gerade bei Transaktionen, wo vielleicht auch Unternehmen zusammengehen, die ein oder andere, ich will jetzt nicht sagen Leiche im Keller gefunden wird, aber doch die ein oder andere outdated Software entdeckt wird in der Buchhaltung.
Also das ist also immer wieder schön zu sehen halt sozusagen. Es geht nicht darum, da irgendjemand da eine Schuldzuweisung oder sowas, sondern einfach nur einfach Fakt ist es einfach so. Also deswegen, erster Schritt ist tatsächlich Risikoanalyse und Bestandsaufnahme, Bewertungen im Unternehmen, wie gesagt, im Gänsefüßchen, Stift und Papier, wirklich mal durch die Prozesse sich anzuschauen an das Unternehmen. Das kann natürlich sehr aufwendig sein. Es hängt davon ab, wie groß das Unternehmen ist, wie komplex die IT ist und eben, ob es nicht doch irgendwelche vergessenen Sachen gibt, die einfach immer da sind, die funktionieren und keiner mehr weiß, dass sie existieren, weil man es halt schon immer so gemacht hat.
Ja.
Als nächstes ist dann sozusagen Schritt 2. Ist natürlich dann klassisch die Einführung technischer Sicherheitsmaßnahmen. Da muss man natürlich so ein bisschen schauen, was ist eigentlich da, was ist nicht da. Das ist ja eben Ergebnis aus dieser Risikoanalyse und Bestandsaufnahme. Das kann man nur sozusagen jetzt ganz generisch erzählen. Wie sieht's aus mit meinen Firewalls, Zugriffskontrollen, Backup-Systemen, Update-Systemen? Habe ich ein Management das drauf? Thema Verschlüsselung, Verwaltung von Assets, also von Geräten, Stichwort Bring Your Own Device, gibt's das nicht, diese Richtlinien? All das muss einfach in so einem Management-System erstmal erfasst werden, dafür entsprechende Richtlinien dann aufgesetzt werden. Dritter Schritt wäre dann tatsächlich, glaube ich, wie immer dann die Schulung der Mitarbeiter, denn das sind die stärksten und gleichzeitig die schwächsten Glieder in dieser Sicherheitskette. Ganz offen auch aus unserer Kanzlei sehe ich es ja auch, wie oft wir irgendwelche Spam-E-Mails und teilweise wirklich intelligent gemachte Systeme mittlerweile bekommen und wie oft unsere IT uns sagt, Leute, hier darauf bitte nicht klicken und wir dann intern noch Reports bekommen, wie viele Mitarbeiter doch auf diese, auch wenn man so was Testballons macht, wie viel draufklicken.
Ich sag mal, ihr seid ja auch deutschlandweit verteilt. Ihr habt über deutschlandweit verteilt ja Dependancen und jetzt wäre für mich, wenn ich versuche ja mich immer manchmal in diese Hacker reinzudenken, wenn ich Hackerin wäre, dann würde ich es auf jeden Fall mal mit so einem CEO-Fraud versuchen, weil natürlich ich davon ausgehen würde, dass vielleicht euer Geschäftsführer möglicherweise schon mal öffentlich aufgetreten ist, ich seine Stimme irgendwie abgreifen könnte und vielleicht der ein oder andere Mitarbeitende an einem oder anderen Standort den Menschen vielleicht ja noch gar nicht so richtig, richtig persönlich erleben durfte oder konnte. Und dann ist natürlich vielleicht gerade derjenige, der neu angefangen hat oder der Volontär oder ich weiß es nicht, vielleicht ein gefundenes Fresschen für denjenigen. Und ich könnte quasi als CEO ihm bestimmte Anweisungen geben oder eben entsprechende E-Mails schreiben und vielleicht noch einen Telefonanruf hinterher schieben. Also das wären für mich so, wenn ich darüber nachdenke, ist es ja natürlich für euch schwieriger, sozusagen alles zu schützen. Aber das gilt ja für die kritischen Infrastrukturen zum Teil auch. Ich sag mal, so ein Energieversorger, der jetzt beispielsweise verschiedene Stationen beherbergt oder verschiedene Dependancen irgendwo hat oder nicht nur eben an einem Ort sitzt oder ein Konzern, der 5000 Mitarbeitende hat, da kennt ja am Ende des Tages nicht jeder den CEO oder seinen dritten Vorgesetzten in der Hierarchieebene persönlich und dann sind die natürlich auch an so einem Freitagnachmittag gefundenes Opfer für Angriffe.
Ja, witzigerweise, man könnte meinen, wir haben es abgesprochen, aber es ist, ich schwöre, es ist nicht. Es gab solche Versuche auf unsere Kanzlei auch schon. Also es gibt tatsächlich diese, wo dann auf einmal, weil gerade unser Namensgeber tatsächlich sehr präsent ist, Funk und Fernsehen, Versuche per Mails, wo auf einmal dann behauptet wird, man müsste jenes, dieses oder welches noch veranlassen. Das gibt es tatsächlich auch bei uns tatsächlich. Ne? Und wir geben selber auch als Kanzlei, ne? Wir sind ja berufswegen, waren wir schon immer zu dem Thema Datenschutz, Informationssicherheit sehr sensibel, aber wir geben sehr, sehr viel Geld im Verhältnis, glaube ich, auch zu anderen Kanzleien aus zum Thema IT, Informationssicherheit. Weil da kommen schon viel dazu, weil wir es auch wirklich als Chance sehen, sozusagen auf dem wiederum in dem Rechtsanwaltsmarkt, sozusagen, wenn man wieder mit Kunden im Mandatsverhältnis steht, die tatsächlich aus dieser regulierten Industrie kommen, damit zu bewerben halten. Also wir sind da versuchen wir tatsächlich so ein bisschen, nicht mehr Vorreiter, man hört sich so hochtrabend an, wir wollen vorneweg sein auf jeden Fall.
Ja, verstehe ich total, weil ich bin absolut davon überzeugt, dass Cybersicherheit ein Wettbewerbs- und vor allen Dingen Erfolgsfaktor für Unternehmen auf die lange Sicht ist. Das geht nicht mehr weg. Wir werden keine Zeiten mehr erleben, in denen wir weniger Angriffe sehen. Das ist zumindest meine persönliche Meinung. Das Internet wächst monatlich um 5%. Egal in welche Richtung, es wird auch nicht mehr schrumpfen. Wir stehen immer noch am Anfang der Digitalisierung. Wenn ich mit den Professoren spreche, für die ich gearbeitet habe, die sind schon meilenweit ganz woanders mit bestimmten Angriffsszenarien im Forschungsbereich. Und das ist ja ein Wettrennen, was wir im Zweifel als potenzielle Opfer, da müssen wir immer nur gucken, dass wir Schritt halten können, weil diese organisierten Hackergruppierungen sind einfach, die sind organisiert wie mittelständische Unternehmen, die ticken anders, die funktionieren gut, die sind international vernetzt. Also das ist, wenn man so einen Einblick in so eine Ransomware-Gruppe bekommen hat, der schlackert danach wirklich nur mit den Ohren. Aber kommen wir zurück zu NIS 2. Du bist beim vierten Schritt.
Genau, den dritten Schritt hatten wir gerade, also dass die Mitarbeiter tatsächlich, dass man die abholt, dass man die aufklärt, Schulungen und sowas, das ist sozusagen das Thema. Wir haben halt bei uns in der Kanzlei im Intranet relativ viel zu dem Thema. Genau, das wäre der Schritt 3. Schritt 4, glaube ich, ist sehr wichtig tatsächlich. Einmal Notfallpläne und Meldepflichten, würde ich das Ganze nennen. Mhm. Also die Meldepflicht ergibt sich dann auch zum Gesetz, was ich tun muss. Wichtig ist aber tatsächlich Notfallpläne. Was ist im Worst-Case-Szenario? Was passiert, wenn es dazu gekommen ist, dass ich meine Systeme gehackt sind, wenn Cybersicherheitsvorfall war, wie gehe ich damit um, wie kriege ich mein Unternehmen, wie auch immer, wieder zu laufen. Das ist bei uns ist mal vor kurzem, wir haben eine Terminal-Server-Lösung für ein paar Minuten oder der Terminal-Server ausgefallen einfach und dann hat es ein bisschen gedauert, bis das Backup-System ist und dann sehe ich dann die Kollegen dann auf einmal 10 Minuten Kaffee trinken halt und das war eine Kanzlei, das war jetzt kein großer produzierender Betrieb dann einfach. Man sieht aber sofort, was das für das Unternehmen bedeutet. Also das hat bei uns keiner ausgerechnet, wie viel, weil bei uns die Arbeit ja einfach nachgeholt wird. Aber okay, wenn derzeit jetzt einfach alles stehen bleiben würde, wie so ein Stromausfall, das wäre schon immer, das ist immer beeindruckend sozusagen. Ja. Das war total harmlos, diese Sache. Da ist irgendwie, hat auch alles sofort bei uns funktioniert. Trotzdem sieht man, was es bedeutet. Wenn man sich jetzt vorstellt, was ja auch so einige Unternehmen in Deutschland ja leider getroffen hat, ich glaube, es war ja ein Kabelhersteller oder so ein was, Automobilzulieferer, der auf einmal Funktionen wochenlang nicht einstellen müssen. Das ist schon wirklich beeindruckend im negativen Sinne, was das bedeutet hat.
Ja. Ja, ich will jetzt die Diskussion an dieser Stelle gar nicht aufmachen, aber es gab ja in Nordrhein-Westfalen einen großen Fall. Ich will mit dir auf jeden Fall noch über die Risiken in der Lieferkette sprechen, weil da ist genau das passiert. Da ist ein IT-Dienstleister quasi ausgefallen. Und das hat Monate gedauert, bis in den einzelnen Kommunen und Städten die Arbeit wieder ordentlich anlaufen konnte. Und ich persönlich finde es unfassbar, dass die Kommunen und Städte nicht unter NIS 2 fallen. Aber das steht auf einem anderen Papier. Das ist auch eine ganz andere Diskussion. Kommen wir zu Schritt 5 und dann würde ich nochmal einsteigen in die Lieferkette, weil das ist hochspannend.
Ja, genau. Also jetzt ist es genau, ne, tatsächlich Schritt 5 würde ich tatsächlich meiner Aufteilung tatsächlich als Absicherung der Lieferkette auch zeichnend halt. Es nützt halt nichts, wenn mein eigenes Unternehmen sozusagen, wenn ich das im Griff habe, aber ich halt auf Dienstleister oder auf Dritte angewiesen bin und auch wirklich abhängig bin. Und wenn ich das dann nicht im Griff habe, so, das ist der Punkt einfach. Und das ist jetzt genau der Punkt, kannst vielleicht auch ein bisschen vorwegnehmen, wie sichere ich diese Lieferkette eigentlich ab? Einmal, was dann gerne Juristen gerne machen und berühmte Papier produzieren, über Audits durchführen lassen und vertragliche Absicherungen. Das ist ganz schön, man kann, das Papier ist geduldig, man schreibt es rein, wer verantwortlich ist und macht und tut und macht komplexe Situationen, wer wann wo zahlen muss. Das ist dann schon später, kann man sich dann überlegen, ob das dann reicht oder nicht reicht und ob die Klausel dann genau den Fall umfasst hat, der jetzt gerade eingetreten ist. Das ist schön. Wichtig ist, glaube ich, tatsächlich in dem Bereich, dass man sich dieser Rolle des Dienstleisters bewusst ist, welche Stellung er hat.
Ja, man muss im Grunde die eigene kritische Risikoanalyse auf seine Lieferanten übertragen, oder?
Richtig.
Es geht ja auch erstmal darum zu sagen, okay, wer von meinen Lieferanten, und ich meine ein Konzern oder eine kritische Infrastruktur, die hat ja einige Lieferanten. Wir reden ja hier nicht von 3 Lieferanten, sondern wir reden vielleicht von Hunderten. Und da geht es ja auch erstmal im ersten Schritt, wenn wir jetzt deine 5 Schritte durchgehen, zu gucken, okay, wen habe ich denn überhaupt alles? Was liefern die mir? Sind es kritische Komponenten? Sind es keine kritischen Komponenten? Unternehmen müssen in jedem Fall alle Risiken in der Lieferkette erfassen. Das beginnt meines Erachtens damit, sich erstmal ein Bild darüber zu verschaffen, wer beliefert mich mit was.
Richtig, das ist das Wichtigste. Und dann, wie gesagt, nicht einfach nur diesen Vertrag, den kaufmännisch auszuverhandeln, dass die Teile just in time oder was auch immer geliefert werden, sondern tatsächlich auch nicht nur auf kaufmännischer Ebene diese Kommunikation aufrechthalten, sondern eben auch zum Thema Informationssicherheit sich auszutauschen. Das heißt, man auch da für beide Seiten Verständnis hat, worum es geht, wo die Themen sind halt tatsächlich. Also nicht bitte nur einmal den Einkäufer oder den entsprechenden Dienstleistersteuerer da einmal im Jahr vorbeischicken bei seinem großen Dienstleister, sondern auch jemand aus der IT-Abteilung, sondern sich da auch drum kümmert. Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Dann, wie gesagt, diese vertragliche Absicherung, die definitiv dazugehört, dass man nachher zum Scherben aufkehren dann auf jeden Fall eine Lösung hat, wenn es dann doch dazu gekommen ist, wer verantwortlich ist. Und wie gesagt, man sollte sich nicht schämen und es gehört auch definitiv dazu, das Ganze zu auditieren. Man muss es nicht selber machen, sondern kann auch über einen Dritten das machen und eben dieses Thema den Dienstleister mit seinen Sicherheitsüberprüfungen einziehen.
Ja, man muss ja natürlich auch fragen, weil das ist ja auch eine naheliegende Frage in diesem ganzen komplexen NIS-2-Kosmos, in dem wir uns gerade bewegen. Wie geht denn mein Dienstleister mit dem Thema Cybersicherheit um? Hat mein Dienstleister ein wirksames Business Continuity Management implementiert? Also wissen die, wie sie damit umgehen, wenn es bei ihnen brennt? Und wie gesagt, wie können die verlässliche Lieferzeiten oder verlässliche Lieferungen garantieren oder durchführen, wenn da irgendwas ausfällt? Also das finde ich eben auch eine Sache, die, und das glaube ich, ist eben das, was die große Herausforderung mit der Implementierung von NIS2 ist. Das ist ja was unheimlich viele Ressourcen auch kostet, dass diese ganzen Risikoanalysen zu machen und erstmal so ein Status quo zu erfassen, damit muss man sich ja beschäftigen. Und wenn man dann überlegt, dass sich das noch auf eine Lieferkette von X Lieferanten ausweitet, dann ist es ja schön, wenn es, wie du schon sagtest, die entsprechenden Verträge gibt. Aber am Ende des Tages will ja keiner, dass eine kritische Infrastruktur ausfällt.
Ja, das ist tatsächlich eine große Herausforderung und das ist, glaube ich, tatsächlich aber auch kann ein großer Wettbewerbsvorteil sein, wenn ich von vornherein mich im Markt, hatte ich ja vorhin angesprochen, auch als Kanzlei oder als Unternehmen so ein bisschen auch präsentiere. Kein Mensch wird es, Unternehmen wird es hinbekommen, zu 100% das perfekte IT-Sicherheitskonzept hinzustellen. Das funktioniert einfach nicht. Wir sind in der realen Welt. Aber gleichwohl, wenn ich mit dem Thema offen umgehe, kann ich das Ganze sozusagen auch ins Schaufenster als Marketingmaßnahme darstellen. Das ist ja immer das Gleiche. Es gibt, welche Motive gibt es denn? Ich habe einmal meine intrinsische Motivation. Ich will einfach, dass mein Unternehmen, meine Firma läuft und nicht einfach durch einen Stillstand habe. Dann habe ich eben diese vertraglich wettbewerbliche Situation. Ich kann mir dann einen Vorteil schaffen, auch wenn ich gar nicht direkt von der NIS2 eben betroffen bin, weil ich eben klein bin und unbedeutend bin, zumindest auf ersten Augenblick. Aber eben, da ich vielleicht Zulieferer von einem großen Energieversorger bin oder was auch immer, der Automobilindustrie, vielleicht dann doch auf einmal da runterfalle, da kann ich mich sagen, okay, ich möchte gerade in der schwierigen Zeit da ein bisschen nach vorne positionieren und mache das mehr oder weniger, lass auch das Marketingbudget darauf einzahlen, dass ich mich das unternehme und versuche die Kosten auch intern anders aufzustellen und verteilen. Mhm. Und drittens dann natürlich einfach klar, wenn der Gesetzgeber mit der gesetzgeberischen Keule kommt, dann bin ich einfach so, das sind so die 3 Bereiche, woher ich komme. Also, dass wenn ich durch nur der Gesetzgeber kommt, ich mach's nur, das Gesetz ist da, ich muss es machen. Ich glaube, das ist nicht ganz geschickt, sozusagen das so zu agieren, weil es so eine lästige Pflicht ist, sondern ich glaube, wenn man diese Pflicht schon hat, dann soll man es eben diese anderen beiden Themen vielleicht eher so ein bisschen versuchen mitzudenken und das Positive rauszuziehen. Das hat man ja auch so ein bisschen bei der Datenschutzgrundverordnung gesehen. Es wird immer noch immer von vielen als lästige Pflicht und nur als Ärgernis gesehen, was Kosten produziert. Wir haben Mandanten, die das anders herangegangen sind tatsächlich. Die hatten das Thema vorher schon so ein bisschen im Fokus gehabt. Es gab ja Datenschutz bevor der Datenschutzgrundverordnung, auch wenn es keiner glaubt. Aber es ist so. Und sie haben es tatsächlich geschafft, für sich an den Markt etwas anders sich darauf zu positionieren einfach. Und deswegen auch hier mein Petitum fast dafür, zum Thema das jetzt nicht nur einfach als noch eine weitere Bürokratie, die von oben kommt, zu sehen. Ja, das kann ich verstehen. Das ist viel Aufwand. Gerade dieses Thema, weil das Ganze ja auch so ein Lifecycle-Management ist. Das Thema ist ja eben nicht nur, ich mache es
dynamisch
mal an und dann ist es dann, mache ich den Haken an und schiebe es in die Ecke, sondern es braucht auf jeden Fall Geld, Ressourcen, Personal und es braucht halt auch vor allen Dingen die entsprechende Management-Attention drauf einfach. Dass man sich nicht nur jeden Monat die Produktionszahlen mitteilen lässt, sondern auch tatsächlich zum Thema, wo stehen wir in dem Bereich, was müssen wir tun?
Einfach. Ja,
ja. Man kann es definitiv, nennen wir es mal als Marketing-Maßnahme oder Mittel fassen.
Wie gesagt, ich finde das nach wie vor unfassbar spannend, weil ich glaube, dass eben gerade bei vielen Unternehmen noch quasi große, naja, ich weiß nicht, ob Fragezeichen entstanden sind, wie sie das umsetzen. Ich glaube, es ist relativ klar geworden, auch mit den 5 Punkten, die du aufgeführt hast, wie im Grunde Unternehmen oder Kritisbetreibende die NIS2-Richtlinien umsetzen können und was sozusagen Kerninhalte sind. Und es geht ja auch, wie du schon gesagt hast, gar nicht darum, den Unternehmen zusätzliche Steine in den Weg zu legen, sondern es geht ja wirklich mit dieser Richtlinie darum, A, die Widerstandsfähigkeit, also die Cyberresilienz der Unternehmen zu stärken. Und das ist einfach im Zuge dessen, was da draußen in der Cyberlandschaft los ist. Und wir haben jetzt, der neue ENISA-Report wurde veröffentlicht und beispielsweise haben DDoS-Angriffe Ransomware überholt. Und es hat natürlich was mit den auch politisch motivierten Angriffen zu tun, die wir sehen. Ja, also wenn wir eine Europakarte malen würden oder eine Weltkarte malen würden und würden sozusagen Wladimir Zelenskys Reiseroute uns anschauen, dann könnten wir direkt sehen, wie das mit den politisch motivierten DDoS-Angriffen zusammenhing oder hängt. Und mal abgesehen von den DDoS-Angriffen, Ransomware ist nach wie vor eine der großen Herausforderungen für Unternehmen. Und gerade du hast es angesprochen, selbst wenn mal ein Server irgendwie runterfährt, aus welchen Gründen auch immer, das muss jetzt ja gar kein Angriff sein, sondern vielleicht kurzer Stromausfall oder wie auch immer. Wenn 10 Minuten in bestimmten Unternehmen der Betrieb stillsteht, dann kann das ja unfassbar große Auswirkungen haben, die wir uns vielleicht jetzt hier gar nicht vorstellen können, weil wir ja gar nicht wissen, was beispielsweise in einem produzierenden Gewerbe, in der Chemieindustrie oder es vielleicht für Sicherheitsvorkehrungen gibt, die erstmal wieder neu gestartet werden müssen. Vielleicht hängen an der einen Produktionsstraße noch 4 andere Produktionsstraßen dran und dann stehen plötzlich 5 Produktionsstraßen und 10 Minuten sind ja in bestimmten Geschäftsbereichen, da geht's ja schnell mal in den Ausfall in Millionenhöhe. Das können wir uns jetzt vielleicht so gar nicht vorstellen. Aber es gibt ja Unternehmen, die genau solche Zahlen eben liefern und das untersucht haben. Und ich glaube tatsächlich, dass die NIS2-Richtlinie, und das ist halt auch einfach der Wunsch, dass es vereinheitlicht wird. Wir leben in der vernetzten Welt. Wir leben global. Wir beziehen aus verschiedenen europäischen Ländern Dienstleistungen, Waren etc. pp. Meine Software kommt vielleicht nicht immer aus Deutschland oder aus dem europäischen Ausland. Also man hat ja an allen möglichen Stellen immer Hürden, die man zu nehmen hat. Aber am Ende des Tages, und du hast das schöne Beispiel mit dem Datenschutz genommen, die Unternehmen, die sich da rechtzeitig aufgestellt haben, die haben am Ende tatsächlich, ich will jetzt nicht sagen die Nase vorn, aber sie haben doch einen entscheidenden Wettbewerbsfaktor, den vielleicht andere erstmal nachholen müssen. Jetzt mit Blick auf unsere Zeit und die Lieferkette, die wir jetzt zumindest mal kurz besprochen haben, würde ich dich gerne am Ende unserer Folge nochmal fragen, was so in kurzen Sätzen deiner Meinung nach die größten Herausforderungen einerseits und aber auch die größten Chancen sind, die NIS2 mit sich bringt.
Ja, also größte Herausforderung ist tatsächlich, glaube ich, dass die richtigen Person, die sich da mit dem Thema auskennt, tatsächlich auf dem Markt zu finden. Denn der Markt ist tatsächlich, das kriege ich tatsächlich mit, mittlerweile komplett leergefegt. Leute, die sich, also der Beratermarkt, aber tatsächlich alle Leute, die in dem Bereich sich was machen, ich glaube also um Jobschwierigkeiten und um Angebote brauchen sich alle keine Sorgen zu machen, da steht man tatsächlich eher der Schlange bei dem Thema halt. Das ist tatsächlich der Punkt halt. Und man muss tatsächlich sich auch drum kümmern tatsächlich. Es ist nicht einfach so, ich kaufe jetzt mir mal ein IT-Sicherheitsprodukt und habe das implementiert. Das lebt davon, dass es Ganze eben so ein, wie man so schön sagt, Lifecycle-Management ist und dass man muss das, sich darum kümmern einfach. Chancen, glaube ich, ist die größte tatsächlich. Ich habe eben kann mir einen Wettbewerbsvorteil selber schaffen, wenn ich nicht direkt unter die NIS 2 falle, aber eben im Rahmen im Wettbewerb stehe und mich sozusagen dort anders positionieren kann als guter Lieferant, der sich zu dem Thema habe, glaube ich, man kann das wirklich sehr gut ins Schaufenster stellen, das muss man einfach sagen. Das sehe ich als ganz, ganz große Chance dazu. Aber das ist natürlich auch eine Chance, die dass dieses wie heißt es schon auf Englisch, Window of Opportunity, das schließt sich natürlich auch irgendwann auch mal, wenn alle das Thema auch dann irgendwann vielleicht dann nicht mehr so bedeutend. Also deswegen, wenn, dann muss man auch da sagen, okay, ich will jetzt diesen Schritt dann einfach gehen und nicht nach hinterher, ja gut, ich muss es sowieso auch machen, jetzt laufe ich da hinterher und trab da hinterher. Das ist, glaube ich, die größte Chance, in dem ganzen Markt sieht, das Ganze als sich eigenes Marketingkonzept zu sehen. Risiken, wie gesagt, ist tatsächlich, bekomme ich das eigentlich, will jetzt gar nicht auf die gesetzliche Pflicht sozusagen abzielen, sozusagen, weil das, wer jetzt anfängt, egal ob es jetzt im Oktober oder im März kommt, der wird es sehr schwierig haben, die NIS 2 einzuhalten. Das ist Ding der Unmöglichkeit. Da hat man wahrscheinlich vielleicht seine Ist-Analyse wahrscheinlich bis Ende März wahrscheinlich realistisch oder so einigermaßen im Griff. Ist tatsächlich, wie kriege ich das Ganze, wie gehe ich mit dem Thema um, wie kriege ich das bei mir implementiert tatsächlich. Das ist natürlich, ist eine Herausforderung, das muss ich halt aufstellen. Und gesagt, es nützt vor allen Dingen nichts, nennen es jetzt mal, wer auch immer, das Security Officer oder wo, das hängt ja von Unternehmensgröße ab, wie das die IT-Abteilung aufgestellt ist, wenn das Thema dort so ein bisschen dann da adressiert wird nach oben. Aber die Geschäftsleitung muss das Thema entsprechend dann auch tatsächlich wahrnehmen und auch unterstützen. Vor allem nicht nur finanziell, sondern auch tatsächlich, das ist eine Einstellungssache tatsächlich einfach. Ne? Man sagt, ja, komm, ihr unten macht da mal einfach, hier ist ein bisschen Geld, dann lasst mich mit dem Thema in Ruhe. So klappt das definitiv nicht. Also die Geschäftsleiter muss da seine Rolle schon so ein bisschen wahrnehmen. Ich will es gar nicht wegen, ich weiß es auch gar nicht auswendig, dieser berühmte Bußgeldkatalog, der wird da gerne mal gespielt, gedroht. Ja, das gibt das Bußgeld, das ist auch hoch und das kann auch sehr, sehr hoch sein. Aber das sollte eigentlich gar nicht sozusagen, man soll auch nicht
die Motivation sein. Als Unternehmenslenker sollte man eigentlich daran interessiert sein, dass sein Unternehmen auf allen Ebenen sicher ist.
Ja, genau. Und deswegen will ich auch gar nicht ins Spiel diese Angst, ob es können Bußgeld geben. Genauso, man soll auch nicht so schnell fahren, nur weil es
ja, guter Vergleich.
Euro, und jetzt fahre ich nicht so schnell, das ist ja Quatsch. Deswegen, ja, es gibt diese Bußgelder und es kann auch die Geschäftsführung eventuell, wenn es dann sehr grob fahrlässig wird, alles dann irgendwann eine persönliche Verantwortung da reinkommen. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, die falsche Herangehensweise, wenn man dann mal mit dieser Damm droht, da könnte was kommen, das ist Quatsch. Das muss natürlich so sein, dass am Ende es Konsequenzen hat, wenn sich jemand eben komplett verweigert. Aber die Motivation sollte eigentlich eine andere sein. Es sollte eher diese intrinsische Motivation sein. Und bei denjenigen, die nicht runterfallen, wer natürlich sozusagen als ein direktes reguliertes Unternehmen runterfällt, der hat keine andere Wahl. Aber alle anderen sollten es jetzt wirklich als Chance wirklich begreifen. Einmal, weil ich meinen eigenen Geschäftsbetrieb am Laufen halten möchte. Und zweitens, wie gesagt, ich kann das als Marketingmaßnahme, nenne ich es jetzt mal, wirklich gut nutzen.
Ja, vielen, vielen Dank, Florian, dass du dir die Zeit genommen hast, uns mit mir ein bisschen mal über NIS 2 zu sprechen. Wie gesagt, wir könnten über zig verschiedene Themen noch sprechen. Du hast es angerissen, die Geschäftsführerverantwortung und die persönliche Haftung und diese Fragen, da sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen. Ich glaube auch, wie du, dass es nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Gleichwohl sollte, und das habe ich ja schon gesagt, das ureigene Interesse eines jeden Unternehmenslenkers sein, dass das Unternehmen auf allen Ebenen eben abgesichert ist. Und ich glaube auch, dass es mit Blick in die Zukunft und mit Blick auf wie sich die digitale Transformation noch beschleunigen wird. Stichwort künstliche Intelligenz, Stichwort Quantencomputing. Also es wird nicht mehr 10 Jahre dauern, bis wir die ersten Quantencomputer sehen. Und ich glaube, mit Blick auf diese sich unfassbar schnell verändernde Zukunft ist es einfach wichtig, dass sich gerade kritische Infrastrukturen und Unternehmen, die kritische Infrastrukturen betreiben, sicher aufstellen, cybersicher aufstellen und ihre Widerstandsfähigkeit eben stärken, wo es nur geht. Also ansonsten fürchte ich, könnte es kritisch werden im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Und an dieser Stelle bleibt mir wie immer nur zu sagen, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert den Podcast. Und ja, wer mich erreichen will, kann das gerne über LinkedIn tun. Da findet ihr mich und ihr könnt da auch gerne euch zu den Folgen rückmelden und mir ein Feedback geben. An dieser Stelle bleibt mir wie immer nur zu sagen, keep calm and get protected.
Und das war es schon mit der Follow the White Rabbit Folge. Wir hoffen, die Episode konnte euch einige wertvolle Erkenntnisse zum Thema Cybersecurity vermitteln. Folgt dem weißen Kaninchen, um keines unserer zukünftigen Abenteuer zu verpassen. Wir werden mit weiteren Experten sprechen, um euch auch in Zukunft wichtige Einblicke anzubieten. Keep calm and get protected.